NDR Info. Blickpunkt Diesseits. Das Magazin aus Religion und Gesellschaft.
Mit Kirsten Westhus herzlich willkommen. In unserer Sendung heute begeben wir uns auf Sinnsuche im Kinosessel. Wir blicken auf die Filme, die bei der Berlinale laufen und bei denen auch Religiöses eine Rolle spielt. Außerdem berichten wir über ein muslimisches Präventionsprojekt gegen Radikalisierung und Salafismus in Hamburg. Auf einer ökumenischen Tagung haben Theologen die neue Lutherbibel und die neue katholische Einheitsübersetzung nebeneinander gelegt und Gemeinsames und Trennendes offenbart. Und Jugend forscht über Gott und die Welt. Jugendliche aus dem Norden machen mit beim Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten. Am Donnerstag haben in Berlin die 67. Filmfestspiele begonnen. In den Kinosälen der Hauptstadt laufen bis zum kommenden Sonntag rund 400 Filme. Und in etlichen von ihnen spielen auch die großen Fragen nach Sinn und Glaube eine Rolle. Und in diesem Jahr besonders auch die Fragen nach religiöser Tradition und Identität. Kirsten Dietrich berichtet von der Berlinale.
72 Jungfrauen für jeden Mann im Paradies. Nein, das sei nicht zu viel, sagt ein junger Mann. Eine Frau ergänzt, hoffentlich werde sie eine davon. Und ein Prediger preist die natürliche Schönheit der Jungfrauen, ganz ohne künstliche Feuchtigkeitscreme. Was wir hier nicht bekommen haben, finden wir in der Ewigkeit, sagt der junge Mann, im Paradies. Der französisch-algerische Film Investigating Paradise stellt eine scheinbar harmlose Frage. Wie sieht das Paradies aus? Die Antworten darauf zeigen, welche Wünsche und Sehnsüchte eine fundamentalistische Lesart des Islams ausbeuten kann. Der Film ist in elegantem Schwarz-Weiß gedreht, eine Dokumentation aber mit einer jungen, neugierigen, offenkundig nicht streng religiösen Reporterin als Angelpunkt. Das macht Investigating Paradise als Film interessant. Es zeigt aber auch, dass es hier eben nicht um einen rückständigen Steinzeit-Islam geht, sondern ganz im Gegenteil um eine moderne, wirkmächtige Interpretation. Fast aus der Zeit gefallen wirkt auf den ersten Blick auch die Welt der frommen jüdischen Chassidim in New York, in die der Spielfilm Menashe führt. Die Welt der Chassidim ist geordnet von strengen Regeln und Gesetzen. Jeder hat seinen vorgeschriebenen Ort.
Die Gemurre sucht aus drei Sachen.
Drei Dinge bringen laut Torah einem Mann Frieden, erklärt der Rabbi. Eine schöne Frau, ein schönes Haus und ordentliche Ausstattung. Menashe, der Titelheld des gleichnamigen Films, passt nicht in das Schema. Er ist Witwe und auch wenn er fromm ist, möglichst schnell wieder heiraten, so wie es die Vorschrift ist, will er nicht. Das hat drastische Folgen für seinen kleinen Sohn, denn ein Kind soll in einem Haushalt mit Mutter und Vater leben. Das ist die Vorschrift. Also lebt Reven beim strengen und wesentlich eindrucksvoller bärtigen Onkel. Hast du so wenig Vertrauen zu mir? Fragt Menashe seinen Rabbi. Hast du so wenig Vertrauen in die Weisungen der Tora? Fragt der Rabbi zurück. Regisseur Joshua Weinstein hat seinen Film in jiddischer Sprache gedreht, mit Laien aus der chassidischen Gemeinschaft. Trotz seines aufsässigen und leicht chaotischen Helden erzählt Menashe nicht von einer Rebellion. Aber der Film macht die Einschränkungen sehr deutlich, die eine derart enge Gemeinschaft fordert. Und er zeigt die Herausforderungen, vor denen nicht nur die frommen Chassidim in New York stehen, sondern alle religiös abgeschotteten Gemeinschaften in Zeiten von Globalisierung und Internet. Auch der Buddhismus steht vor diesen Herausforderungen. Die Dokumentation Becoming Who I Was begleitet den jungen Padma Angdu auf seinem schwierigen Weg als wiedergeborener Rinpoche, als hoher Würdenträger des tibetischen Buddhismus. Alle anderen Meister werden gefunden und in ihr Kloster mitgenommen, sagt Angdu. Es scheint, ich bin verlassen worden. Niemand ist gekommen und hat Padma Angdu als wiedergeborenen Meister beansprucht, denn inzwischen liegt eine chinesische Grenze zwischen Tibet und Indien und die soll genau diese Verbindung durch Wiedergeburt abschneiden. Für einen wiedergeborenen tibetischen Meister hat das dramatische Folgen. Das Kloster setzt ihn vor die Tür, weil niemand seinen Anspruch bestätigt. Einzig ein alter Arzt glaubt felsenfest an seine Legitimität und unternimmt alles, um ihn seinem vergangenen und künftigen hohen Amt entsprechend zu erziehen. Das weitere Schicksal des Wiedergeborenen? Ungewiss. Auch wenn er mit einem Muschelhorn sehnsüchtig seine Anhänger ruft, ihn zu finden. Die Filme der Berlinale lieben religiöse Traditionen. Kein Wunder, bieten sie doch wunderbare Bilder. Seien es rote buddhistische Roben oder fromme Juden in Hut, Mantel und Gebetsschal. Oder auch die Geister, die in vielen indigenen Filmen ganz konkret und gegenwärtig sind. In den Filmen dieses Jahres werden die Traditionen nicht direkt herausgefordert. Der Ton ist meist nicht Anklage, sondern eher Wehmut. Selbst wenn man die Traditionen schätzt, so die vorsichtige Ahnung, sie werden sich anpassen müssen oder verschwinden, egal wie gefestigt sie im Moment noch scheinen mögen.
Kirsten Dietrich über Religion in den Filmen der Berlinale. In Göttingen ist die Polizei in der vergangenen Woche mit einem Großeinsatz gegen die radikal-islamistische Szene vorgegangen. Gebäude wurden durchsucht, Waffen beschlagnahmt und zwei junge Männer wurden in Gewahrsam genommen, weil sie als Gefährder gelten und Vorbereitungen für einen möglichen Terroranschlag getroffen haben sollen. Die beiden 23 und 27 Jahre alten Männer gehören seit einiger Zeit zur salafistischen Szene in Göttingen. Immer wieder radikalisieren sich Jugendliche und junge Erwachsene, oft ohne, dass ihre Familien etwas davon mitbekommen. Das Präventionsprojekt Al-Wasat aus Hamburg will Zugang zu jugendlichen Muslimen finden, bevor sie in gewaltbereite islamistische Kreise abdriften. Es ist eines der wenigen Projekte, das von Muslimen organisiert wird. Träger ist das Islamische Wissenschafts- und Bildungsinstitut. Simone Horst stellt das Projekt vor.
Rap for Respect.
Wer weiß schon, was das ist? Ist das nur terroristischer Mist? Wer kann mir das sagen? Ich hab so viele Fragen.
Muslimische Jugendliche in Deutschland haben Fragen. Zu ihrer Religion, zu ihrem Leben. Der Imam Munib Dukali weiß genau, was die Jugendlichen in seiner Gemeinde El Iman in Hamburg beschäftigt.
Themen, die sie täglich in den Medien hören, was bedeutet Salafist, was bedeutet Dschihad, sind die IS-Kämpfer wirklich Dschihadisten? Wie gehe ich mit meinen nicht-muslimischen Freunden in der Schule um? Das sind ja Themen, die die Jugendlichen täglich in der Schule besprechen.
Viele Jugendliche wissen nicht, an wen sie sich mit ihren Fragen wenden sollen. Lehrer oder Eltern können diese oft nicht beantworten. Darum suchen viele auf YouTube oder anderen sozialen Netzwerken nach Orientierung. Dort geraten sie auch an radikale Gruppen, die schon lange das Internet zur Anwerbung junger Menschen nutzen. Imam Dukali will dies verhindern. Und er ist nicht alleine. Er arbeitet eng mit dem Projekt Al-Wasat, die Mitte, im Hamburger Stadtteil Harburg zusammen. Der Islamwissenschaftler Ali Özdil leitet das Projekt.
Wir wollen explizit Menschen für Präventionsarbeit qualifizieren, die Kontakt haben zu muslimischen Jugendlichen.
Lehrer, Sozialarbeiter, Polizisten und Imame machen mit. Für sie bietet Al-Wasat Seminare und Workshops an.
Wir wissen, dass die Imame eine theologische Grundlage haben aufgrund ihrer Ausbildung. Allerdings haben sie nicht unbedingt das pädagogische Handwerkzeug, sich mit Problemen der Jugendlichen auseinanderzusetzen. Zum Beispiel, wenn Jugendliche ideologisiert sind. Dass sie wissen, wie passiert das überhaupt, was sind die Interessen von Jugendlichen und entsprechen meine Predigtthemen wirklich auch den Themen, die Jugendliche interessieren heutzutage.
Al-Wasat, eines der wenigen Präventionsprojekte unter muslimischer Trägerschaft, bietet auch Beratungen für Jugendliche und Eltern an. Doch wie können Eltern überhaupt erkennen, dass sich ihre Kinder radikalisieren?
Dass ein Jugendlicher zum Beispiel sagt, ich bin für einen islamischen Staat, heißt noch gar nicht, dass er radikal sein muss. Man muss ihn fragen, was er sich darunter vorstellt. Dann hören wir heraus, sie stellen sich darunter einen Staat vor, wo Religionsfreiheit herrscht. Man muss also immer nachfragen, bevor man alleine bei Begriffen wie islamischer Staat gleich aufschreckt und denkt, oh Gott, das ist ein radikalisierter Jugendlicher.
Das Projekt wird von dem Bundesprogramm Demokratie Leben und der Hansestadt Hamburg finanziert. Ali Özdil und seine Mitarbeiter sollen in 5 Jahren eine Art Handbuch entwickeln. Ihr Ziel? Herausfinden, wie eine Radikalisierung von muslimischen Jugendlichen verhindert werden kann.
Und wir raten eben, mit den Jugendlichen Gespräche zu führen und sie ernst zu nehmen und die Jugendlichen nicht deswegen gleich als Islamisten, Salafisten zu stigmatisieren. Wenn man das tut, hat man dann keinen Zugang mehr zu ihnen.
Dabei ist es Al-Wasat wichtig, den jungen Menschen auch theologisch zu erklären, wie der Islam sich das gesellschaftliche Zusammenleben vorstellt.
Ein wichtiges Prinzip im Islam ist, dass lehren wir auch in unseren Seminaren, das Allgemeinwohl zu fördern. Was ist eigentlich für die Gesellschaft das Gute? Und Jugendliche brauchen eigentlich positive Vorbilder, die ihnen dabei helfen, auch in Krisenzeiten diesen Prinzipien treu zu bleiben, ohne dass sie zu Außenseitern der Gesellschaft werden. Wir müssen ihnen im Grunde Hilfsmittel in die Hand geben, wie sie sich vor Unrecht, das ja in jeder Gesellschaft stattfindet, besser schützen können, dass sie lernen, damit besser umzugehen.
Denn nicht nur radikale Prediger sind das Problem, sondern auch islamfeindliches Verhalten in unserer Gesellschaft. Wenn junge Menschen, die sich für ihre Religion interessieren und religiös leben wollen, vorschnell als Islamisten abgestempelt werden, trägt das zum Problem bei.
Extremismus ist ein gesellschaftliches Problem und das ist eine Herausforderung für uns alle. Also die Arbeit kann funktionieren, nur wenn wir zusammen kooperieren. Wenn die Eltern nicht wissen, wo ihre Jugendliche rumhängen, zu welcher Moschee sie gehen, wenn der Lehrer nicht weiß, was der Imam in der Nähe predigt, dann funktioniert die Arbeit nicht. Und wir können vorankommen, nur wenn wir Projekte zusammen erstellen, damit die Gesellschaft auch gut funktioniert.
Simone Horst berichtete über das Projekt Al-Wasat in Hamburg. Und damit zu den Meldungen aus Religion und Gesellschaft hier auf NDR Info.
Papst Franziskus hat den Schweriner Propst Horst Eberlein zum neuen Weihbischof des Erzbistums Hamburg ernannt. Eberlein wurde 1950 in Walsleben in Sachsen-Anhalt geboren. Nach dem Theologiestudium in Erfurt wurde er 1977 in Waren an der Müritz zum Priester geweiht und arbeitete in verschiedenen Kirchengemeinden in Mecklenburg. Als Weihbischof wird Eberlein Erzbischof Stefan Heese in der Leitung des Erzbistums unterstützen. Anders als seine beiden Vorgänger wird er nicht für eine bestimmte Bistumsregion zuständig sein, sondern für das ganze Gebiet des Erzbistums. Horst Eberlein ist der erste Weihbischof, der aus dem 1995 errichteten Erzbistum Hamburg hervorgeht. Die Bischofsweihe soll am 25. März im Hamburger St. Mariendom stattfinden. Frauen können in der Elbe-Jezel-Klinik in Dannenberg auch zukünftig Schwangerschaftsabbrüche vornehmen lassen. In der Klinik des Carpio-Konzerns war es zu einem Streit mit dem Chefarzt der Gynäkologie und Geburtshilfe Thomas Börner gekommen. Er hatte erklärt, keine Schwangerschaftsabbrüche in der Fachabteilung unter seiner Leitung zu dulden. Sie widersprächen seiner christlichen Überzeugung. Der Carpio-Konzern akzeptiere zwar die persönliche Entscheidung des Chefarztes, als weltanschaulich neutrale Einrichtung sei der Klinikbetreiber aber zuerst dem gesetzlich vorgeschriebenen Selbstbestimmungsrecht der Patientinnen verpflichtet. Der Streit sei nach Aussagen der Klinik beigelegt. Börner wird die Klinik auf eigenen Wunsch mittelfristig verlassen. Eine muslimische Lehramtsbewerberin hat den Rechtsstreit um das Kopftuchverbot für Berliner Grundschullehrerinnen vorerst gewonnen. Das Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg gab ihrer Entschädigungsklage gegen das Land Berlin Recht, dass sie wegen ihres religiös motivierten Kopftuchs nicht eingestellt hatte. Die Richter erklärten, das Land habe die Klägerin dadurch benachteiligt. Sie erkannten der Klägerin eine Entschädigung in Höhe von 2 Monatsgehältern zu. In dem Berufungsverfahren hob das Landesarbeitsgericht ein anderslautendes Urteil der Vorinstanz auf. Lutheraner und Katholiken waren nie näher beieinander als heute, meint der Emder Regionalbischof Detlef Klar. Das habe sich bei Begegnungen in jüngster Zeit gezeigt, sagte er nach einem Treffen evangelischer und katholischer Theologen in der vergangenen Woche im Kloster Frenswegen. Konfessionelle Differenzen seien immer mit dem Blick auf Christus zu tragen. Christus sei die gemeinsame Mitte der Konfessionen. Die Vielfalt der Glaubensformen sei als Bereicherung zu sehen, sagte Klar. Er betonte auch, dass Protestanten und Katholiken beim Reformationsjubiläum in diesem Jahr auf Annäherung und Gemeinsamkeiten setzten und nicht wie in den vergangenen Jahrhunderten das Jubiläum zur Abgrenzung nutzen würden. Am 11. März wird in Hildesheim ein gemeinsamer Bußgottesdienst stattfinden. Am vergangenen Montag hatten der Vorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland und der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz Papst Franziskus im Vatikan besucht. Dabei hatten die beiden leitenden Bischöfe den Papst auch nach Deutschland eingeladen. Eine Bestätigung oder gar einen Termin für den Besuch gibt es bisher nicht.
Soweit die Meldungen. Im vergangenen Herbst ist pünktlich zum Reformationsjubiläum die neue Lutherbibel erschienen. Und parallel dazu liegt nun auch die neue Einheitsübersetzung der Katholiken auf dem Tisch. Auf einer gemeinsamen Bibeltagung in Stuttgart wollten Theologen beider Konfessionen ins Gespräch über die Texte und die Neuerungen kommen. Holger Gohler war dabei.
Nicht nur Maschinen oder Fahrzeuge müssen regelmäßig zum TÜV, auch die Bibel muss spätestens nach einer Generation einer Revision unterzogen werden. Denn erstens gibt es neue Forschungsergebnisse und zweitens verändert sich die Sprache. Theologieprofessor Christoph Kähler ehemaliger Landesbischof in Thüringen und verantwortlicher Experte für die evangelische Kirche, nennt ein kleines Beispiel.
Wir können leider auch nicht mehr Erbgut verwenden. Denn Erbgut, da denkt jeder an die Zelle und an DNA. Wir haben deswegen dann Erbe oder Erbteil gesagt.
Die neue Lutherbibel nimmt wieder mehr Rücksicht auf Luthers kernige Sprache, aber auch auf die ursprünglichen hebräischen und griechischen Texte und deren Poesie, wie Christoph Kähler gerne an der berühmten Weihnachtsgeschichte bei Lukas zeigt.
Da machte sich auf, auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land, wie wir heute sagen, zur Stadt Nazareth. Darum, dass er aus dem Hause und Geschlechte Davids war, da sind lauter A's aneinandergereiht. Und wenn ich das unterbreche und sage, weil er aus dem Hause und Geschlechte Davids war, da ist einfach die Poesie zerstört. Das mussten wir wieder herstellen.
Oder im Alten Testament der neuen Luther-Übersetzung darf der Hirsch wieder nach frischem Wasser schreien.
Im Hebräischen, da steht ein und dasselbe Verb, sowohl der Hirsch schreit, wie die Seele schreit. Und dann hat man zwischendurch bei uns, wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, neu gemacht, aber die Seele weiter schreien lassen. Das sind zwei verschiedene Verben, das macht man nicht gut, wenn man die hebräische Poesie wiedergeben will. Die Einheitsübersetzung hat daraus gemacht, wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so lechzt meine Seele Gott zu dir. Kann man machen. Ist philologisch in Ordnung, aber wenn uns an der schreienden Seele liegt, die Gott anschreit und damit also wirklich etwas Extraordinäres macht, dann sollten wir auch den Hirsch schreien lassen. Wenn dann der Förster kommt und sagt, na, ihr wisst doch, wann der Hirsch schreit, sage ich, wann der Hirsch röhrt, weiß ich, aber dass der Hirsch schreit, muss dienen für die schreiende Seele.
70 Experten überarbeiteten allein auf evangelischer Seite etwa 10 Jahre lang Vers für Vers. Die neue Einheitsübersetzung für alle deutschsprachigen katholischen Gemeinden lag zum Vergleich bereits daneben. Auch diese berücksichtigt neue Forschungsergebnisse und ein verändertes Sprachverständnis, erläutert Joachim Wanke, Bischof im Ruhestand und Leiter der katholischen Expertenkommission.
Etwa in der Frage, wen die Briefe anreden, dass da nicht die Brüder als Geschlecht gemeint sind, sondern die ganze Gemeinde, Brüder und Schwestern. Das sind solche Dinge, die einfach auch heute gut aufgenommen werden.
Auch der Begriff Apostel sei etwa im Römerbrief nicht mehr allein männlich zu übersetzen.
Das ist ja ein handschriftlicher Befund. Der Apostelbegriff ist weiter. Und das ist jetzt auch in der Römerfassung bei der Junia mit zum Ausdruck gekommen.
Oder Maria war schwanger, heißt es jetzt in der neuen Einheitsübersetzung. Bei der ökumenischen Bibeltagung am Donnerstag in Stuttgart überreichten der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Heinrich Bedford Strohm, und sein katholischer Amtskollege und Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx, einander eine neue Bibelausgabe. In ökumenischen Gottesdiensten soll jetzt nach Möglichkeit aus beiden neuen Übersetzungen gelesen werden. Kardinal Reinhard Marx liebt an der Bibel besonders,
dass sie eine Bibliothek ist mit so vielen Gattungen, also Geschichten, die spannend sind, wunderschöne Liebeslieder, die Psalmen, die alle Lebenssituationen des Menschen umfassen und als Höhepunkt die Geschichte Jesu von Nazareth. Also die Bibel hat wirklich eine reiche Möglichkeit, in vielfältigster Weise etwas von der Geschichte Gottes mit den Menschen zu hören.
Wenn Martin Luther heute anwesend wäre, würde der EKD-Ratsvorsitzende 2 Reaktionen erwarten.
Dass das 500 Jahre lang so einen Erfolg hatte, darüber wird er sich freuen. Er würde aber auch sagen, Leute, heute gibt es viele Menschen, die kriegen überhaupt nichts mit von unserer Bibel. Jetzt strengt euch mal an, dass er die Bibel heute auch wieder neu unter die Leute bringt. Insofern haben wir in gewisser Weise die gleiche Aufgabe wie Martin Luther damals.
Ein Beitrag von Holger Gohler. Viele neue Aufgaben warten auf den Mann, der heute in Berlin zum neuen Staatsoberhaupt gewählt werden wird. Unter anderem darf er auch die Gewinnerinnen und Gewinner des Geschichtswettbewerbs des Bundespräsidenten küren. Gott und die Welt, so lautet in diesem Schuljahr das Motto dieses Wettbewerbs. Alle Jugendlichen bis 21 Jahre sind dazu aufgerufen, sich auf historische und religiöse Spurensuche zu begeben. Den Teilnehmenden winken Auszeichnungen auf Landes- und Bundesebene sowie über 500 Geldpreise. Michael Hollenbach hat Jugendliche getroffen, die sich in die historische Recherche vertiefen.
Marius hat sich ein Projekt in der Nachbarschaft gewählt. Der 15-Jährige wohnt in der Nähe der Gedenkstätte Neuengamme bei Hamburg. Der Ausgangspunkt seines Projektes: Im Oktober 1944 hatte die Wehrmacht nach einem Partisanenanschlag das niederländische Dorf Pütten zerstört und 661 Männer nach Neuengamme und nach Ladelund verschleppt.
Diese Männer sind halt großteils umgekommen und die Püttener sind seitdem in der Nachkriegszeit jedes Jahr hergekommen nach Neuengamme und haben zu einer Zeit, als es noch gar nicht an Gedenkarbeit zu denken war, wo das Gelände des KZs vor sich hingerottet ist, haben sie jedes Jahr einen Kranz niedergelegt und irgendwann ist das den Leuten aus Neuengamme aufgefallen.
Fast 40 Jahre brauchten die Einwohner von Neuengamme, um Kontakt zu den holländischen Besuchern aufzunehmen.
Die haben versucht, mit diesen Menschen zu reden aus Pütten. Die Püttener waren natürlich erstmal recht ablehnend, weil die sich dachten, hey, das sind die Leute aus dem Täterdorf. Aber letztendlich ist dann da irgendwie so eine Freundschaft entstanden.
Durch das Engagement der Kirchengemeinde entwickelte sich ein regelmäßiger gegenseitiger Besuch. Das war zugleich der Beginn der Gedenkstättenarbeit in Neuengamme. Marius hat nun mit Zeitzeugen in Pütten und Neuengamme gesprochen und wird einen 20-minütigen Film beim Geschichtswettbewerb einreichen. Unterstützt hat ihn und seine Mitschüler aus dem 11. Jahrgang der Stadtteilschule Kirchwerder der Religionslehrer Christopher Worm, der in der Gedenkstätte das Archiv durchforstet hatte.
Wir haben so eine Vorauswahl getroffen, um zu gucken, was könnte die Schüler interessieren, was bietet einfach viel Ansatzpunkte zum Recherchieren.
Organisiert wird der Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten von der Hamburger Körperstiftung. Zuständig ist hier Sven Tetzlaff. Dass es in diesem Jahr um das Thema Gott und die Welt geht, sei kein Zufall, meint der Projektleiter.
Das Thema Religion beschäftigt uns ja seit geraumer Zeit in ganz unterschiedlicher Weise. Das eine ist, dass die Mitglieder der Kirchen zurückgehen, aber auf der anderen Seite in der Öffentlichkeit das Thema Religion ja sehr präsent ist. Wir sehen natürlich auch, dass die Gewalterfahrung, die wir erleben müssen über den Terrorismus, dass das auch mit der Religion verbunden wird. Und das heißt, dieses Thema beschäftigt die Öffentlichkeit.
Allerdings beklagt Sven Tetzlaff, dass das Thema Religion in den vergangenen 20 Jahren im Unterricht, auch im Fach Geschichte, eine immer geringere Rolle spiele.
Das rächt sich aber, wenn man jetzt sich anguckt, dass die Schülerinnen und Schüler dadurch natürlich auch viel weniger Wissen haben. Und wir erleben natürlich, dass die Klassenzimmer sich immer bunter zusammensetzen, auch von dem jeweiligen religiösen Hintergrund. Und es eigentlich wünschenswert ist, wenn man sich mit bestimmten Themen wie Glaube und Religion gelebt wird, wenn man sich da auch ein bisschen besser auskennt.
Zum Beispiel auch mit dem meist beschwerlichen Weg, den die Frauen in den Religionsgemeinschaften zurücklegen mussten und oft noch müssen. Anna und Nina aus der 9. Klasse haben das Leben der evangelischen Theologin Marianne Timm untersucht, die in den 1930er Jahren Theologie studiert hat.
Also sie wollte unbedingt als Pastorin arbeiten, musste allerdings in die Seelsorge gehen, in die Gefängnisseelsorge zum Beispiel. Und das war früher ein ganz, ganz großes Problem.
Ordiniert wurde Marianne Timm 1953, den Titel Pastorin erhielt sie aber erst 1969. Als erste Pfarrerin der Hamburgischen Landeskirche.
Das war eine starke Frau, die hat ganz schön viel geleistet, hat sich in einer Zeit, wo es eigentlich nicht so gut war, sich mit Juden anzufreunden, hat sie sogar durch illegale Treffen halt auch Geld gesammelt, um den halt Essensgutscheine und sowas dann möglich zu machen überhaupt.
Die 15-jährigen Anna und Nina waren bereits vor 2 Jahren Hamburger Landessiegerinnen des Geschichtswettbewerbs des Bundespräsidenten. Für sie, wie für fast 140.000 Jugendliche, die seit 1973 an dem Wettbewerb teilgenommen haben, geht es aber nicht primär um die Preise, sondern um die Lust am Forschen und an der Präsentation ihrer Quellenarbeiten.
Michael Hollenbach berichtete: Noch bis zum 28. Februar können Jugendliche ihre Beiträge zum Geschichtswettbewerb Gott und die Welt bei der Körperstiftung in Hamburg einreichen. Und das war Blickpunkt Diesseits, das Magazin aus Religion und Gesellschaft. Im Studio verabschiedet sich Kirsten Westhus. Vielen Dank für Ihr Interesse.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.